Die heutige Verkündigung kommt aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 24 bis 29. Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 24 bis 29. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch das, was noch fehlt an den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Das ist die Versammlung, deren Diener ich geworden bin nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Das Geheimnis, das von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbar worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist unter den Nationen. Das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, den wir verkündigen, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, damit wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen, wozu ich mich auch bemühe, indem ich kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Ich möchte noch einmal beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir jetzt in deinem Wort schauen dürfen. Ich bitte dir, dass du alle Schwachheit hinwegnimmst, was uns daran hindert, die Herrlichkeit in deinem Wort zu sehen, Christus zu sehen. Vater, ich möchte bitten, dass du mich als dein Werkzeug gebrauchst. Bewahre vor Falschheit und lass dein Wort in Treue verkündigt werden. In Christus Namen. Amen. Mein Ziel heute ist es, euch zu zeigen, dass die Herrlichkeit des Evangeliums, der Inhalt, einen antreibt und dazu anspornt, alles zu geben, um dieses Evangelium zu verkünden. In seiner Reichweite, aber auch in seinem Verständnis in die Tiefe. Und um zu sehen, wie das Verkündigen des Evangeliums mit Freude durch Leid stattfinden kann, möchten wir uns diese Verse paarweise anschauen unter den folgenden Punkten. Punkt 1, der Auftraggeber der Verkündigung, Gott. Das sind die Verse 24 und 25. Punkt 2, der Inhalt der Verkündigung, Christus. Verse 26 und 27 und drittens die Kraftquelle der Verkündigung, der Heilige Geist, die Verse 28 und 29. Ich wiederhole die Punkte, der Auftraggeber der Verkündigung Gott, der Inhalt der Verkündigung Christus und die Kraftquelle der Verkündigung, der Heilige Geist. In den einleitenden Worten seiner Briefe stellt sich Paulus immer vor und bezeichnet sich als Apostel oder Sklave oder Knecht Christi Jesu. Das sehen wir auch in unserem Brief im Kolosser. Er ist sich seines Dienstes und seines Amtes bewusst und handelt und schreibt zu der Gemeinde in Kolossee aus diesem Grund. In dem Vers direkt vor unserem Abschnitt, also Vers 23, ermutigt Paulus den Gläubigen im Kolossee, standhaft zu bleiben im Glauben. Und er gebraucht dafür sein Lebenszeugnis und was das Evangelium an seinem Leben getan hat. Und zwar sagt er, dass dieses Evangelium ihn zu seinem Diener gemacht hat. Dadurch wollte er zeigen, dass das Evangelium viel besser ist als alle anderen Lehren und die letzten Endes verblassen im Licht der Herrlichkeit des Evangeliums. Weil die Herrlichkeit des Evangeliums die Herrlichkeit Christi widerspiegelt. Aber Apostel, Knecht und Sklave, alle vermitteln, dass die Aufgabe oder Tätigkeit, die ausgeführt wird, nicht eigenständig geschieht, sondern aufgrund eines Befehls oder einer Anordnung. Als Apostel hatte man ein Amt, aber man konnte sich nicht selbst wählen, welche Botschaft man weitervermittelt. Als Sklave befolgte man einfach Befehle. Als Knecht ging man einen Auftrag nach. Und in unserem Abschnitt verwendet der Paulus eher den Begriff als Knecht. Knechte haben niedrige Arbeit verrichtet. Sie hatten keinen Anspruch auf etwas. Und es ist offensichtlich hier, dass Paulus das nicht als eigene Autorität oder Initiative macht, weil er sich als Knecht bezeichnet. Wenn jemand aus eigener Autorität etwas tut, dann nimmt er nicht eine Stellung an, die so niedrig ist. Sondern, wie wir es alle machen würden, wenn wir bestimmt eine Stellung einnehmen, die angesehen ist. Damit Leute uns auch zuhören und das annehmen, was wir sagen. Er will jedoch nicht sich selbst groß machen und seinen Namen in der Geschichte schreiben. Das war, was sein Leben davor gekennzeichnet hat. Ein Eiferer gegen die Gemeinde Jesu Christi. Wenn er das wollte, hätte er das auch machen können. Und zwar schreibt er auch den Korinthern in seinem Brief, er hat ein Resümee, auf das er zurückgreifen kann, das ihm Anerkennung geben würde. Darum, lasst uns den ersten Punkt anschauen, den Auftraggeber der Verkündigung, Gott. In den Versen 24 und 25 packt er aus, was es bedeutet, Diener des Evangeliums zu sein. Und beschreibt, welche Kosten er dafür tragen musste. Und zwar folgt er von Vers 23, wo er sich selbst als Diener des Evangeliums beschreibt, dass er Diener der Gemeinde geworden ist. Lass uns die Verse 24 und 25 nochmal lesen. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch das, was noch fehlt an den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Das ist die Versammlung, deren Diener ich geworden bin, nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Also Paulus verstand, Diener des Evangeliums zu sein, bedeutet Diener der Gemeinde zu sein. Apostel, Sklave oder Knecht zu sein, bedeutet im Auftrag eines anderen zu handeln, sprechen oder schreiben. Und in unserem Abschnitt bestätigt Paulus dies, indem er diese Stellung als Diener der Gemeinde nimmt. Nicht als selbstbestimmt, sondern als den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Weil wir lesen nämlich, dass er Diener geworden ist, also er ist Diener der Versammlung geworden, nach der Verwaltung Gottes. Gott ist der Verwalter von allem. Er bestimmt, wer, was, wann, wo und wie macht. Und das auch in Bezug auf die Verkündigung des Evangeliums. Und wenn Gott, der Verwalter von allem, bestimmt hat, dass Paulus ein Diener der Gemeinde werden soll, dann ist der Paulus deren Diener. Er ist nicht der Meister der Gemeinde oder das Haupt der Gemeinde. Nein, er ist ein Diener. Vor seiner Bekehrung war er vielleicht unter den Juden angesehen, hatte vielleicht die besten Plätze in den Synagogen. Jetzt ist er aber ein Diener. Gott als der Auftraggeber hat Paulus bestimmt, ein Diener der Gemeinde zu sein. Und das kommt in die Kosten, die er im Ausführen des Auftrags trägt, zum Vorschein. Er schreibt nämlich in Vers 24, jetzt freue ich mich in den Leiden für euch. Dann in Vers 25, die Drangsalen, die mir in Bezug auf euch gegeben ist. Also das Leid und die Drangsalen, die er auf sich nimmt, nimmt er im Dienst für die Gemeinde. Jedoch ist er ein Diener genauso wie sein Meister. Weil diese Gemeinde, was auch hier beschrieben wird als die Versammlung, ist nicht eine, die der Paulus sich zusammengestellt hat oder ausgesucht hat. Es besteht nicht aus Leuten, mit denen er sich gut verstanden hat und die er gut findet. Diese Gemeinde ist das Leib Jesu Christi. Die durch den Dienst, welches Jesus für sie getan hat, indem er sie versöhnt hat und die Feindschaft zwischen ihnen und Gott hinweggenommen hat, wie wir es in den Versen 21 bis 23 gesehen haben, das letzte Mal, zu seinem Leib gemacht hat. Weil Jesus mit seinem Leben gezahlt hat, gehört die Versammlung oder gehört die Gemeinde ihm und nicht dem Paulus. Und wenn Gott, der Verwalter aller Dinge ist, Jesus selbst bestimmt hat, für seinen Leib zu leiden und zu sterben, um sie zu erlösen, und Jesus dann auch diesen Auftrag mit Freuden ausgeführt hat, dann folgert Paulus, dass es für ihn nichts Besseres gibt, als genau das Gleiche zu tun. Nach der Verwaltung Gottes den Auftrag zu erfüllen, den er bekommen hat, mit allen Leiden, die auf ihn zukommen werden. Welchen Auftrag hatte Gott aber jetzt dem Paulus genau gegeben? Er schreibt nämlich in Vers 24, jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an den Bedrängnissen des Christus aussteht, springen wir jetzt zu Ende von Vers 25, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Also Gott als Auftraggeber sagt dem Paulus, du sollst das Wort Gottes voll ausrichten oder in anderen Übersetzungen das Wort Gottes vollenden und du wirst dabei viel Leid oder Bedrängnis ertragen müssen. Hier mache ich kurz einen Einschub in meinem Punkt, um eine wichtige Frage aufzuklären. So wie der Paulus jetzt seinen Auftrag beschreibt, klingt ein wenig komisch, wenn nicht fast, als würde eine Irrlehre verbreiten. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an den Bedrängnissen des Christus aussteht. Ist es euch aufgefallen? Stellt ihr euch auch in diesem Satz eine Frage, die fast unvermeidbar wäre, sich zu stellen? Waren die Leiden und die Bedrängnisse Jesu Christi nicht ausreichend, dass sie noch ergänzt werden müssen? Wenn ihr euch diese Frage gestellt habt oder stellt, dann zeigt es, dass ihr ein gutes Verständnis vom Erlösungswerk Christi habt, weil ihr davon ausgeht, dass es nichts mehr gibt, das zu ergänzen gibt am Werk Jesu Christi, weil es vollkommen war. Und es stimmt, es gibt nichts, das zu den Leiden Jesu, die er hier auf Erden erfahren hat, in seinem Leben und durch seinen Tod hinzugetan werden kann oder muss für die Versöhnung der Menschen mit Gott. Hebräer 10, 14 bis 18 sagt, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihre Herzen geben und sie auch in ihrem Sinn schreiben. Und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeit werde ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung dieser Sünde ist, gibt es kein Opfer für Sünde mehr. Jesus Christus war das perfekte Lamm Gottes. Es gab keinen Mangel an seinem Werk. Wenn das Werk Jesu Christi, der vollkommen Gott war und vollkommen Mensch war, nicht genügend war, um uns mit Gott zu versöhnen, dann ist alle Hoffnung verloren. Dann gibt es nichts mehr, was uns mit Gott versöhnen könnte. Wenn das Beste vom Besten für Gottes heiligen, gerechten Zorn nicht genügend war, dann gibt es nichts, was den Zorn Gottes noch besänftigen kann. Was meinte Paulus also jetzt hier damit, dass er noch die Drangsalen Christi erfüllt oder ergänzt? Lass uns anschauen, vielleicht welche Drangsalen der Paulus erlebt hat. Und vielleicht hilft uns das zu sehen, was er hier genau meint. Die Bedrängnisse in dem Leben von Paulus kamen in zwei verschiedenen Arten vor. Vielleicht auch mehr. Physische Art, das lesen wir in 2. Korinther 11, 24 bis 27. Von Juden habe ich 50 mal 40 Schläge weniger einbekommen. Dreimal bin ich mit der Rute geschlagen, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße. Das war die physische Leiden, die er erfahren hat in seinem Leben. Jedoch hat er auch Leid auf zwischenmenschlicher Ebene erfahren. Er wurde ausgelacht beim Areopag, da er an die Auferstehung glaubte, wurde missverstanden, als er mit Barnabas in Lystra unterwegs war, wo sie ihn als Zeus gekennzeichnet hatten und Barnabas als Hermes. Er konnte nicht immer alle überzeugen, beispielsweise bei seiner Rede vor König Agrippa. Aber was in seinen physischen und zwischenmenschlichen Leiden doch gleich ist, dass sie immer verbunden sind mit der Verkündigung des Evangeliums. Alle Hindernisse, alle Drangsale, alle Bedrängnisse, die er erfahren hat, waren im Zusammenhang mit dem, dass er das Evangelium verkündet hat. Jetzt, wo wir die Bedrängnisse vor Augen haben und in welchem Zusammenhang sie stattgefunden haben, müssen wir uns jetzt dem Vers stellen und versuchen, die Spannung aufzulösen. Wir sehen erstens, dass es noch etwas gibt, dass seine Bedrängnisse in Christus zu erfüllen sind. Weil sonst würde Paulus ja das nicht schreiben, dass er sie erfüllt. Aber wir halten auch die Wahrheit fest, dass es nichts gibt, an dem das wir zum Erlösungswerk Jesu Christi hinzutun können, welches Jesus Christus allein und ganz erfüllt hat. Und wir halten auch fest, dass die Leiden, von denen der Paulus jetzt auch schreibt, in Bezug auf dem sind, dass er das Evangelium verkündigt und Gottes Wort zur Vollendung bringt. Darum bin ich vorhin beim Lesen von den Versen 24 und 25 direkt zum Ende von Vers 25 gesprungen, weil der Gedankengang des Textes auch dahin geht. Paulus ergänzt oder füllt die Leiden auf, um das Wort Gottes zu vollenden. Wir haben uns schon angeschaut, dass er für die Christen, die Gläubigen in Kolossee, leidet, damit sie das Wort Gottes in ihrer Ganzheit bekommen. Er war nicht derjenige, der die Gemeinde in Kolossee gegründet hat. Er hat nur von ihnen gehört. Und jetzt schreibt er ihnen einen Brief, damit sie ein tieferes Verständnis vom Evangelium haben und standhaft bleiben. Paulus war bemüht, dass die Gemeinden Christi bezüglich Gottes Heilsplan unterwiesen waren. Deswegen schreibt er der Gemeinde in Thessaloniki über ihre Frage der Wiederkunft des Herrn. Schreibt zwei Briefe an den Gemeinden in Korinth, um ihre viele Fragen zu beantworten. Schreibt einen Brief an der Gemeinde in Galatien, damit sie erkennen, dass die Beschneidung nicht errettet. Stellen wir uns vielleicht die Frage so. Jesus ist gekommen, vor ca. 2000 Jahren, um den Menschen mit Gott zu versöhnen. Für den Paulus waren es damals ca. 25 Jahre. Was bleibt jetzt noch übrig? Was muss jetzt darüber hinaus noch geschehen, damit die Menschen auch zum Glauben kommen? Für die Christus gestorben ist. Damit dieses Werk der Versöhnung zu denen kommt, die in Rom leben, die in Korinth leben, die in Kleinasien leben, in Spanien leben. Und die Antwort darauf hat uns der Paulus schon zweimal im ersten Kapitel gegeben. Die Verse 5 und 6 und Vers 23. Weswegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist, in den Himmeln, von der ihr zuvor gehört habt in dem Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt Frucht bringt und wachsend ist, wie auch unter euch. 5 und 6. Also sie haben das Evangelium gehört, wie es in der ganzen Schöpfung auch hinausgeht. Es ist zu ihnen gekommen und sie haben es aufgenommen. Vers 23. Sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das gepredigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Das Evangelium muss gepredigt werden und gehört werden, damit es geglaubt werden kann. Also können wir sagen, dass Paulus die Bedrängnisse Jesu ergänzt oder erfüllt, indem er Leiden und Bedrängnisse auf sich nimmt, um das, wofür Jesus gekommen ist, das, was Jesus getan hat, zu den Menschen zu bringen, damit sie es hören und glauben. Und dadurch wird das Wort zur Vollendung gebracht. Das Wort, das hier als Geheimnis beschrieben wird, welches dazu führt, dass Menschen zu Gott umkehren und ihn anrufen. Römer 10, 13 und 14 fasst es ganz gut zusammen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Also um den Einschub jetzt hier zu schließen, in Bezug auf unseren Punkt zu ziehen, Gott als Auftraggeber hat Paulus die Verkündigung als Auftrag gegeben und die damit verbundenen Leiden und Hindernisse zu tragen. Und aus diesem Grund kann Paulus sagen, dass er sich freut in den Leiden, weil er weiß, dass derjenige, der ihn beauftragt hat, das Evangelium zu verkündigen, auch derjenige ist, der die Leiden bestimmt hat. und darum auch ihn durch diese Leiden hindurchtragen wird. Aber auch, dass dieser Auftraggeber der Gott ist, der die Herzen der Menschen verändert. Und alle Leiden sich lohnen, weil Gott Menschen durch die Verkündigung erreicht. Und wie in der Gemeinde in Kolossee Frucht hervorbringt, von welchen der Paulus jetzt hört und sich umso mehr freut. Gott, der in seiner Weisheit bestimmt, dass der Glaube durch das Wort kommt und das Wort durch die Verkündigung, hat den Paulus beauftragt, dieses Wort zu verkündigen. Ein Wort, für das es sich lohnt zu leiden. Zum Beginn habe ich erläutert, dass Knechte niedrige Aufgaben verrichtet haben. Allerdings ist die Aufgabe, die Knechte Gottes verrichten, nicht niedrig, sondern herrlich. Nicht, weil es bei Menschen so angesehen wird, sondern weil es die Weisheit Gottes ist, dass er die Verkündigung gebraucht, um Menschen zu retten. Aber noch viel herrlicher als die Aufgabe der Verkündigung ist der zweite Punkt, der Inhalt der Verkündigung. Christus. Der Inhalt dieser Botschaft ist so herrlich, so wunderbar und im höchsten Maß erstaunlich, dass es einen dazu antreibt, alles zu geben, damit auch das Ziel dieser Botschaft erreicht wird. Und zwar, dass viele es hören und zum Glauben kommen, weil Jesus Christus erst dann wiederkommen wird, wenn alle, die das Evangelium gehört und dadurch zum Glauben gekommen sind, die auch dazu bestimmt waren. Lass uns die Verse 26 und 27 nochmal lesen. Das Geheimnis, das von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbar worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist unter den Nationen. Das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Diese Botschaft war nicht immer so offensichtlich, wie es jetzt ist. Darum wird es als Geheimnis beschrieben, welches einmal verborgen war, jetzt aber offenbar ist. Für ca. 4000 Jahre war diese Botschaft ein Geheimnis. Nicht, weil man es nicht anderen erzählen durfte oder nur wenige es wussten. Und nur die es wussten, die eingeweiht wurden. Nee, es war ein Geheimnis, weil der Inhalt noch nicht so offenkundig war, wie wir es heute haben. Man hat nur Teil von dem verstanden, was es bedeutet. Es war nicht bekannt, wie umfangreich diese Botschaft eigentlich war. Von der Sprache, die Paulus hier verwendet, ist klar, dass dieses Geheimnis nicht bedeutet, dass es etwas ist, das man für sich hält oder nicht weitererzählt, wie wir heute Geheimnisse kennen. Im Kontext des Evangeliums und dieser Botschaft werden Worte verwendet wie predigen, verkündigen, lehren, ganze Schöpfung, gehört. Das sind Worte, die vermitteln eine gewisse Offenheit und nicht eine Absonderung und Ausschließung, wie Geheimnisse es sonst tun. Also ist mit Geheimnis in diesem Sinne der Wow-Effekt gemeint. Dass etwas Unbegreifliches jetzt mehr begreiflich wird. Etwas, das wir uns gar nicht vorstellen könnten, das können wir jetzt uns vorstellen. Das können wir jetzt mehr mit unseren Händen fassen und begreifen. Aber wie sah das aus? Wie hat sich dieses Geheimnis durch die Heilsgeschichte sich entwickelt? Seit dem Sündenfall lebte der Mensch getrennt von Gott. Und er konnte sich Gott nicht nahen und er wollte sich Gott nicht nahen. Was für ihn bedeutet, dass wenn er in diesem Zustand bleibt, für immer getrennt sein wird von Gott, von der Gegenwart Gottes, vom Leben selbst. Wie auch das Gebot, das er Adam und Eva gab, ausdrückte. An dem Tag, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sterben. Also musste Gott sich dem Menschen nahen. Es fing mit einer Verheißung an. Ein Nachkommen Evas wird die Schlange den Kopf zertreten und die Schlange wird ihm die Ferse stechen. Dann begann Gott, sich ein Volk zu erschaffen, den er sich offenbart hat, durch das Gesetz, durch die Propheten und durch das er dann alle Völker erretten würde. Diesem Volk hat Gott diese Botschaft auch schon gegeben. Jedoch war es für sie noch ein Geheimnis, weil es noch nicht vollkommen offenkundig war. Ihnen war bewusst, dass damit Menschen wieder in die Gegenwart Gottes kommen können, die Reinheit des Herzens notwendig ist. Psalm 24 stellt dies in einer Frage fest. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Und wer darf seinen heiligen Stätten stehen? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört. Und welcher Mensch hat schon unschuldige Hände? Durch die Geschichte des Volkes wurde klar, dass wenn jemand Gott nahen wollte, dann musste Gott ihm ein reines Herz schenken. Hesekiel schreibt in Kapitel 11, 19 und 20, ich aber will ihnen ein eigenes Herz geben. Ja, ich will einen neuen Geist in euren Innerstes legen. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Leib nehmen und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Satzungen wandeln und meine Rechtsordnungen bewahren und sie tun. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Sie verstanden, dass Gott an dem Herz des Menschen handelt, damit sie nach den Geboten Gottes wandeln können, ihn lieben und ihn fürchten. Und dass sie dann Teil des Volkes Gottes werden. Und dieses Volk war, und der Glaube, der damals gelebt wurde, war ein Kommt und seht Glauben. Die Menschen, die dieses Volk gesehen haben, wie Gott an diesem Volk handelt, sollten sehen und erkennen und Gott erkennen. Und dadurch auch zum Glauben kommen, durch die verschiedenen Rituen, die sie auch gemacht haben, die Opfer, die sie gebracht haben. Die Reinheitsgebote zeigten immer wieder auf, wie sündhaft wir sind und dass diese Sünde uns von Gott trennt. Und dass auch für Sünde Sühnung notwendig ist. Und die Wiederholung dieser Opfer haben gezeigt, dass die Natur des Menschen verdorben ist und immer wieder zum Bösen neigt. Das war das Verständnis in vergangenen Zeiten und Geschlechtern. Allerdings wurde dieses Verständnis bei weitem in seiner Herrlichkeit erweitert, dadurch, dass Gott nicht kommt und an das Herz des Menschen handelt, sondern dass Gott kommt und Wohnung aufnimmt im Herzen des Menschen. Wow! Wer hätte das gedacht? Dass der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, in dem Menschen Wohnung aufnimmt. Vers 27, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Als Jesus am Kreuz für uns starb, bezahlte er nicht nur all unsere Schuld, für unsere Vergehungen. Er trug nicht nur die Strafe für unsere Ungerechtigkeit, sondern es fand ein herrlicher Tausch statt. Er nahm unsere Sünde und gab dafür seine Gerechtigkeit. Und jeder, der glaubt, dass die Gerechtigkeit Jesu Christi genügend ist und vollkommen ist und dass er ein Sünder ist, bei diesem nimmt Jesus Christus Wohnung auf. Das neue Herz, von dem Hesekiel sprach, ist ein Herz, in dem Jesus Wohnung aufnahm. Ein Herz, das die Satzungen und Gebote Gottes folgt, nicht weil es verändert wurde und darum selbstständig die Gebote tun kann, nein, weil Jesus Christus und seine Gerechtigkeit in dem Herzen wohnen. Weil er am Kreuz für diese Gerechtigkeit starb und sie für uns erworben hat. Wir können jetzt anstreben, Werke der Gerechtigkeit zu tun, weil Jesus sie in uns vollbringt. Und das Herz ist nicht ein abgegrenzter Bereich in uns, sondern es bestimmt und beschreibt unser ganzes Wesen. Wir können jetzt Gerechtigkeit nachjagen in unsere Gedanken, in unsere Emotionen, in unsere Worte und unsere Taten. Diese widerspiegeln unsere Liebe zu ihm. Und Johannes sagt, wie wir es heute auch in der Textlesung hatten, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, wenn jemand mich liebt, so wird er meine Worte befolgen und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Und diesem Erlöser, diesem Christus ist kein Herz zu weit, keine Nation zu böse, dass er sie nicht erreichen kann. Und hierin wird das Geheimnis gesteigert. Ein weiterer Wow-Moment, dass diese Botschaft, dass Christus die Herzen der Menschen bewohnt, gilt jedem Volk, alle Nationen. Wir können die Aussage am Ende von Vers 27 auf zwei Wegen betonen. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das Geheimnis ist einfach im Alten Testament noch nicht ganz begriffen wurde. Und zweitens, Christus in euch, ihr, die ihr nicht zum Volk Gottes gehört, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und Paulus beschreibt dies genauer in Epheser Kapitel 1, die Verse 9 und 10. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeit alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Es kommt ein Tag, wenn alles eins sein wird, weil Christus sie eint. Es wird ein Volk Gottes geben, die daraus bestehen von allen Nationen, von allen verschiedensten Hintergründen, in dem jeder, egal welchen ethnischen Hintergrund, welche schlechte Vergangenheit, welche körperliche Gestalt, jeder kann diese Hoffnung der Herrlichkeit haben, wenn sie glauben und durch Jesus und dadurch Jesus in ihre Herzen Wohnung nimmt. Und wenn wir das erkannt haben, dass wir befreit wurden von der Last, unsere eigene Gerechtigkeit herzustellen, wenn wir endlich gelöst sind von den Ketten der Sünde, dass wir ihre Stimme nicht mehr gehorchen müssen, wenn wir aufatmen können und in seligsten Frieden ruhen dürfen, dass auf uns eine Ewigkeit wartet in der Gegenwart des Gottes der Liebe und Freundlichkeit, dann treibt das uns an, es anderen Menschen zu erzählen. Menschen, die wir kennen, die auch ähnliche Leiden durchgehen und in der Not stecken. Wie ein Bettler, der im Winter überall sucht, wo er noch Essen finden kann oder wo er noch Unterschlupf finden kann. Und er sucht ums Verrecken und er wühlt im Mülleimer rum. Er guckt, ob es irgendwo bei irgendeinem Laden draußen was rausgeworfen wird. Und dann findet er einen Ort, wo es genügend gibt. Nicht nur für ihn, sondern für alle anderen Bettler, die er auch kennt. Und er behält es nicht nur für sich, sondern er geht und sagt es anderen auch weiter, damit sie auch satt werden und durch den Winter kommen. Aber Hand aufs Herz. Wie viele von uns, wir spüren vielleicht jetzt, ja, ich würde gerne das Evangelium jemandem weitererzählen. Wir nehmen es vielleicht neu vor. Ich will das machen und ich nehme die nächste Gelegenheit, die Gott mir gibt. Es gehen vielleicht schon wilde Fantasien los, wie wir das Gespräch führen werden. Aber wir wissen, es muss nur ein Arbeitskollege vor uns stehen, der noch nicht glaubt, wir uns gut miteinander verstehen und wir wollen dieses schöne Zusammensein doch nicht versauen. Oder wir haben ungläubige Freunde und wir wollen uns doch nicht blamieren. Oder wir sitzen neben einer Freundin in einem relativ leeren Bus, wir trauen uns nicht, sind einfach zu feige und sagen nichts. Wir fühlen uns kraftlos. Wo anders könnten wir uns da wenden als zu Gott? Darum folgt der letzte Punkt, die Kraftquelle der Verkündigung, der Heilige Geist. Die Berufung des Vaters und die Erlösung des Sohnes führen zur Wirkung des Geistes. Die Verse 28 und 29. Den wir verkündigen, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, damit wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen, wozu ich mich auch bemühe, indem ich kämpfend dringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Wie drückt Paulus dies aus? Zuerst beschreibt der Paulus, wie er seinen Auftrag erfüllt, nämlich indem er Christus verkündet. Und das packt er aus, weil er nämlich sagt, in dem, also das sagt jetzt, wie er das ausführen wird. Wie tut er Christus verkündigen? Jetzt wird er eine Methode darstellen. Er verkündet Christus, indem er jeden Menschen ermahnt und jeden Menschen lehrt. Paulus, seine Aufgabe war nicht nur missionarischer Art, wodurch die Anzahl der Gemeinden gewachsen ist, sondern auch mitarbeitender Art an den Gemeinden, damit sie erwachsen werden, erbaut werden im Glauben und vor allem, dass sie standhaft bleiben und nicht aufgeben. Ermahnen klingt oft sehr streng. Jedoch beinhaltet dieses Wort auch die Ermutigung oder anzuspornen. Es trägt mit sich jedoch eine gewisse Ernsthaftigkeit. Also es ist nicht nur ein freundliches Ermutigen, hey, komm, mach weiter, sondern es ist ein ernsthaftes Anspornen und Ermutigen. Ein eindringliches Einsprechen des Lebens von jemand anders. Die Wahrheiten, die Realität wieder bewusst vor Augen zu führen. Oder vor den Gefahren zu warnen, die einem so schnell überfallen können. Und zu lehren, ist jemandem etwas beizubringen, weiterzugeben. Ein Lehrer zu sein, ist nicht einfach. Manchmal muss man Sachen wiederholen und viel Geduld haben. Es gibt manchmal Konzepte, die für jemanden neu sind und darum schwer zu begreifen. Es beinhaltet jemanden, etwas, der etwas nicht weiß, durch Information zu vermitteln. Und diese beiden Aufgaben, ermahnen und lehren, haben viele Hürden. Ob es in der zwischenmenschlichen Ebene ist, also das Taktgefühl, das ich brauche, wie ich jemanden jetzt begegne, um sie zu ermahnen. Oder ob es Hürden des Alters und des Geschlechtes sind. Ob es Sprachbarrieren oder kulturelle, soziale oder gesellschaftliche Differenzen sind. Es ist nicht einfach zu ermahnen und zu lehren. Und selbst Paulus war sich dessen bewusst, dass dafür viel Weisheit nötig ist. Man redet nicht in der gleichen Art mit einem kleinen Jungen, wie wir mit unserem Opa reden würden, der vielleicht noch nicht glaubt. Man kann nicht die gleiche Methode benutzen, um eine Gruppe Menschen etwas beizubringen, wo sowohl studierte als auch geistig behinderte Leute da sind. Man kann nicht die gleiche Illustrationen verwenden, um Leute, die in zwei verschiedenen Welten leben, um ihnen Sachen verständlicher zu machen. Es ist anstrengend und fordert viel Kraft und Energie. Aber das hat den Paulus nicht daran gehindert, alles zu geben. Er schreibt nämlich, dass er sich drum bemüht hat und kämpfend ringt. Er berichtet oft von Tränen, die er vergossen hat, wie in Apostelgeschichte 20, 31. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Allerdings, im gleichen Atemzug bekennt er klar, dass es nicht die Bemühungen von sich selbst sind, dass seine Kraftquelle nicht in sich selbst, in ihm liegt, sondern dass die Kraftquelle, das Evangelium zu verkündigen, von Gott kommt. Und zwar, sagt er, es ist gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt. Der Heilige Geist wird jetzt nicht explizit hier erwähnt. Aber wann immer Gottes Wort die Kraft Gottes zum Ausdruck bringt, dann ist es der Geist Gottes, der gemeint ist. Zum Beispiel 2. Timotheus 1,7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern Kraft und Liebe und der Zucht. Oder Römer 15,19. Durch Kraft und Zeichen und Wunder und durch Kraft des Geistes Gottes, also dass ich von Jerusalem an und umher bis an Illyricum alles mit dem Evangelium Christus erfüllt habe. Jesus selbst versprach den Heiligen Geist in direktem Zusammenhang, um das Evangelium zu verbreiten. Apostelgeschichte 1,8. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa, und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wenn wir Christen sind, dann haben wir den Heiligen Geist, der uns bewohnt. Und damit auch die Kraft, seine Zeugen zu sein. Diese Kraft ist die gleiche, die am Anfang über die Wasser schwebte, als die Erde noch wüst und leer war. Und diese Kraft ist die gleiche, die Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Ich bin überzeugt, dass wenn wir erkennen, welche Kraft in uns befähigt, Zeugen zu sein, dass wir das Evangelium verkünden, indem wir lehren und ermahnen, ohne Ausreden und jede Gelegenheit nutzen, die Gott uns gibt. Aber oft sind wir uns dieser Kraft nicht bewusst. In Kolosser 3, wo der Paulus praktisch wird, sagt er uns, wie wir auf einfache Art und Weise ermahnen und lehren können. Und zwar Vers 16. Und schaut euch genau an, welche Parallelen es hier gibt. Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit mit euch gegenseitig lehrt und ermahnt mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend in euren Herzen in Gnade. Paulus sagt, er führt seinen Auftrag auf in aller Weisheit, indem er jeden Menschen lehrt und ermahnt. Und jetzt gibt er eine praktische Anweisung. Hey, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander, indem ihr singt. Loblieder singt, Psalmen singt, das Wort Gottes reichlich unter euch wohnt. Das ist ein einfacher Weg, wie wir uns gegenseitig ermahnen können. Und darum ist Singen so wichtig. Und dafür ist das Zusammenkommen zum Singen so wichtig. Weil manchmal können unsere Worte Wahrheiten nicht so gut vermitteln, wie Lieder es tun. Und sie treffen das Herz und führen zum Nachsinnen. Sind vielleicht hilfreich, um uns Sachen zu erinnern, weil mit einer Melodie bleibt eine Wahrheit vielleicht einfacher hängen. Aber was können wir aus dem Auftrag von Paulus für uns mitnehmen? Wir haben nicht alle die gleiche Berufung wie Paulus. Der Paulus war nämlich Apostel. Wir sind es nicht. Seine Verkündigung und seine Briefe wurden inspiriert vom Heiligen Geist, sodass wir sein Wort jetzt in Händen halten können. Lasst uns zuerst von den Leiden, die Paulus bereit war für den Auftrag zu ertragen, selbst reflektieren. Wofür geben wir so viel auf? Sind bereit zu leiden, auch wenn es nicht auf physische Art ist, obwohl es auch vielleicht dazu kommt. Vielleicht bezwingen wir unseren Körper in verschiedensten Weisen, um gut auszusehen. Verzichten auf etwas Notwendiges, um uns etwas zu kaufen, das nicht notwendig ist. Uns vielleicht Anerkennung zu verschaffen. Vielleicht opfern wir Familie, Kinder oder Freunde für Karriere. Vielleicht opfern wir notwendigen Schlaf für eine Serie oder Filme. Es lohnt sich nicht, für die Sachen dieser Welt sich hinzugeben. Fürs Evangelium und damit es verbreitet wird, lohnt sich aber jede Mühe, jede Anstrengung, jedes Leiden, jedes Opfer, das wir bringen können. Wenn Paulus so viel erlitten hat, dass die Gemeinde dadurch profitiert, wenn der Inhalt so herrlich ist, dass durch die Leiden, die Paulus dafür auf sich nimmt, widerspiegeln, dann lass uns festhalten an diesem Evangelium und nicht andere Lehren nachgehen und nicht von den Lügen dieser Welt uns verführen lassen. Lass uns aber auch schauen, wo wir und wie wir das Evangelium befördern können. Ob es durch gezielte Gebete sind für Missionare oder, Missionsgesellschaften. Ob es finanzielle Unterstützung ist. Oder durch das Wahrnehmen von Gelegenheiten, wo wir selbst das Evangelium verkünden können. Ob in der Familie, mit deinen Kindern, in der Arbeit oder im Studium. Und in allen Aufgaben, Bemühungen und Anstrengungen, lass uns bewusst sein, dass Gott in uns wirkt und uns befähigt. Dass wir diese tun, nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern aus seiner Kraft. Amen. Ich würde noch gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wenn wir dein Wort hören, dann führt es dazu, dass wir unser Herz prüfen. Vater, ich bitte dir, dass du die Herrlichkeit des Evangeliums, die Herrlichkeit der Botschaft, dass Christus in uns wohnt, uns mehr und mehr bewusst werden. Führe du es uns vor Augen. Lass uns alles hinwegtun, was ja, diese Sicht raubt und betrübt, damit wir immer klarer und klarer sehen, was es bedeutet, dass Christus in uns wohnt. Befähige du uns dadurch auch, durch die Kraft des Heiligen Geistes, deine Zeugen zu sein. Vergib alle Feigheit und alle Ausreden, die wir bringen und immer wieder ja, uns selbst vortäuschen. Und lass uns als deine Diener, als deine Verkündiger in dieser Welt leben. In Christus Namen. Amen.